Der preisgekrönte Journalist und Bestsellerautor Hasnain Kasim hat einen mit Blick auf das Thema Religion sehr bunten und wechselhaften Hintergrund. Er selbst ist gebürtiger Oldenburger, Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Die Familien seiner Eltern stammen aus dem Norden Indiens und gehören dort zur schiitischen Ausrichtung des Islam. Seine Eltern sind in Deutschland zum Christentum konvertiert. Er selbst nach einer muslimischen Kindheit dann auch getauft und konfirmiert worden, später aus der evangelischen Kirche ausgetreten, jetzt konfessionslos, aber im weitesten Sinn gläubig. So beschreibt Hasnain Kasim es in seinem neuen Buch, das heute erscheint, ein Buch über seinen persönlichen Blick auf den Islam. Der Islam und ich heißt das Buch auch im Untertitel, was mich meine Familie, meine norddeutsche Heimat und mein Leben in muslimischen Ländern über den Islam gelehrt haben. Und genau darüber wollen wir sprechen in SWR Kultur am Morgen. Herr Kasim, grüße Sie.
Hallo, grüße Sie.
Herr Kasim, gleich im ersten Kapitel schreiben Sie, es fällt mir nicht leicht, über den Islam zu schreiben. Bevor ich mit diesem Text angefangen habe, haben mir viele davon abgeraten. Was hat Sie dann trotzdem und eigentlich auch ganz prinzipiell bewogen, dieses Buch über den Islam zu schreiben?
Mir geht es darum, dass man Islam bzw. die Dinge, die kritikwürdig sind im Islam, benennt und kritisiert, dass man das präzise und sachlich tut und nicht pauschal. Und was wir oft erleben, ist eine sehr pauschale, undifferenzierte Kritik, dass einfach draufgeschlagen wird auf den Islam, auf die Muslime. Wir hören Sprüche wie millionenfache Remigration und solche Dinge. Und das ist falsch. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch falsch zu schweigen aus Angst, man könnte irgendwie als islamfeindlich, islamophob gelten, als antimuslimischer Rassist. Das sind auch so Kampfbegriffe, die eben wollen, dass man gar nicht kritisiert. Und auch das ist ein Problem, denn wir sehen, es findet schon eine gewisse Form von Islamisierung statt. Also der radikale Islam, der politische Islam greift um sich. Weltweit ist das so. Es ist aber auch in Europa und bei uns in Deutschland so. Also muss man dem entgegentreten und das vernünftig tun. Und das war mein Anliegen. Und ja, es fällt mir schwer, weil man eben natürlich auf der einen Seite in die eine Ecke gestellt wird. Für die einen ist man dann Islamfeind. Und merkwürdigerweise gibt es sehr viele politische Linke, die den Islam von den Kritikern, von den eigenen Kritikern in Schutz nehmen. Und das ist schwierig.
Was wäre denn ein besserer, ein angemessener oder vernünftigerer Umgang mit dem Islam, mit kritikwürdigen Aspekten oder kritikwürdigen Handlungen, die im Namen des Islam unternommen werden?
Zunächst mal zählt dazu, dass man sie überhaupt benennt, dass man sie erkennt und dann benennt. Und erkennen tun das sehr viele Menschen. Viele Menschen sehen, dass Dinge passieren, die sich einfach nicht gehören, die nicht in Ordnung sind. Wenn an Schulen zum Beispiel muslimische Schülerinnen und Schüler, vor allen Dingen Jungs sind das, dann doch relativ deutlich einfordern, jetzt sollten im Ramadan alle fasten. Oder wo einem Mädchen gesagt wird, sie sei haram gekleidet, also sei unislamisch, weil sie bauchfrei trägt. Und da muss man, das erkennen ja viele als Problem, aber sehr viele trauen sich da nicht etwas dagegen zu sagen, weil es ja als islamfeindlich aufgefasst werden könnte. Und ich glaube, wir müssen uns ganz klar werden darüber, was geht und was nicht geht und dass wir bestimmte Dinge benennen und einfordern. Und das kann man ja auch wohlwollend tun und in einem vernünftigen Ton.
Kritik am Islam ist ein sehr spezielles Feld. Das zeigt auch ein Experiment, das Sie beschreiben im Buch. Da beschreiben Sie nämlich, dass sogar die künstliche Intelligenz, ChatGPT, offenbar von uns Menschen schon gelernt hat, dass man zwar über Jesus und Buddha Witze machen darf, aber besser nicht über Mohammed. Warum gibt es dieses zweierlei Maß?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Muslime und auch Leute, die sich verbündet fühlen, den Muslimen, gerade auf der politischen Linken, doch sehr radikal einfordern, dass man nicht über den Islam reden darf, dass man ihn nicht kritisieren darf, dass man im Übrigen auch keine Witze machen darf, Stichwort Mohammed-Karikatur. Und dabei darf man selbstverständlich alles kritisieren und selbstverständlich darf man auch Witze machen. Das kann man dann wiederum kritisieren, aber es kippt dann ja oft ins Gewalttätige. Also ich erinnere da nur an den Angriff auf die Redaktion der Zeitschrift Charlie Hebdo 2014 in Paris, wo Zeichnerinnen und Zeichner erschossen wurden von zwei islamischen Terroristen. Also all diese Dinge, es wird einfach ja mit Gewalt unterdrückt und es wird eben auch öffentlich sehr wenig darüber geredet und geschrieben. Es gibt natürlich ein paar sehr prominente Stimmen, die sehr islamkritisch sind. Aber insgesamt so in der breiten gesellschaftlichen Mitte findet das wenig bis gar nicht statt. Und künstliche Intelligenz baut ja auf das auf, was es an Daten findet. Und deswegen ist es so, wenn man bei ChatGPT, zumindest Stand heute noch, wenn man dort eingibt, mach einen Witz über Jesus, mach einen Witz über Buddha, mach einen Witz über Abraham, Moses, wen auch immer, irgendeine religiöse Figur, dann macht es einen mehr oder weniger komischen Witz. Ich finde die alle sehr unkomisch eigentlich. Aber bei der Aufforderung, mach einen Witz über Mohammed, kommt sofort, ich mache keine Witze über religiöse Gruppen. Und das ist dann schon ein zweierlei Maß.
Ja. Ihre eigenen kulturellen und religiösen Hintergrund habe ich versucht in der Anmoderation zusammenzufassen. Sie haben also persönliche Einblicke sowohl eben in Traditionen und religiöse Hintergründe des Islam sowie des Christentums. Ich vermute mal, im Buch deuten Sie das auch an, dass Sie bei der Beschäftigung eben mit diesen unterschiedlichen Religionen mehr Gemeinsamkeiten entdeckt haben, die all diese Menschen, all diese unterschiedlichen Glaubensrichtungen verbindet, als Unterschiede. In einer Szene mit einem Mullah in Pakistan, da geht es auch um diese Gemeinsamkeiten und dass es doch wichtig sei, sich auf diese Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Wie schaffen wir das, diesen Gemeinsamkeiten mehr Gewicht beizumessen als den Unterschieden?
Das Wichtigste wäre, den Radikalen und den Extremen die Schranken zu weisen. Und ja, ich glaube, die Mehrheit der Muslime, zumindest sehr viele, ich kann da keine Zahlen benennen oder beziffern, weil ich manchmal auch wieder, ehrlich gesagt, erschrocken bin darüber, wie viele Muslime, die ich als gemäßigt erachte, dann doch plötzlich der Hamas das Wort reden und so weiter. Aber ich sag mal, ein sehr großer Teil der Muslime möchte ein friedliches Leben leben, säkular mehr oder weniger. Die möchten ihren Glauben leben, aber wollen das nicht anderen aufzwängen und sehen dann die Gemeinsamkeiten auch und wollen auch gemeinsam mit Andersgläubigen leben. Aber es gibt eben eine sehr laute, radikale Gruppe und es sind leider immer die Lauten und Extremen und Radikalen, die den Ton angeben und die können manchmal auch den Kurs der Geschichte bestimmen. Das ist leider so. Wir sehen das in Afghanistan, wir sehen das in vielen islamischen Ländern, wo das so ist und wir erleben das aber auch in Deutschland. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, das nicht nur das Gemeinsame zu betonen, sondern vor allen Dingen gemeinsam und geschlossen den Radikalen und Extremisten zu widersprechen.
Der Journalist und Autor Hasnain Kasim in SWR Kultur am Morgen. Wir haben gesprochen über seine Beschäftigung mit dem Islam für sein neues Buch, das heute erscheint. Der Islam und ich heißt es, erscheint im Penguin Verlag. Herr Kasim, vielen Dank.
Danke auch.